eine Ehe zerbricht. Obwohl ich mir ständig Sorgen über meine finanzielle Situation machte, ging es immer weiter. Es gab genügend Angebote, aber keines kam aus München. Erst viel später, als ich Dr. Stefan Frank drehte, konnte ich vom eigenen Bett aus zur Arbeit fahren. So kam es, wie es kommen musste. Immer größer wurde die Distanz zu meiner Familie, immer größer die Gefahr eines Scheiterns. Aber ich wollte es nicht sehen oder konnte es vielleicht auch nicht. In völliger Verkennung der Realität bat ich einen Kollegen, zu dem ich Vertrauen hatte, sich in München ein bisschen um meine Frau zu kümmern, wenn ich nicht da war. Wie naiv ich doch damals war. Der Mann ließ sich nicht zweimal bitten, verdrehte meiner Frau den Kopf und sie verliebte sich in ihn. Das war der Anfang vom Ende dieser Ehe. Bis zur endgültigen Trennung gab es viele vergebliche Versuche zu retten, was nicht mehr zu retten war. Der letzte dieser Versuche spielte sich in Frankreich ab. Die Geheimnisse von Paris. Ich spielte in einer französisch-deutschen Verfilmung eines Romans von Eugène Sue die männliche Hauptrolle in »Die Geheimnisse von Paris«. Darin hat ein junger Adeliger genug vom pomphaften Leben im Luxus, kleidet sich wie ein armer Arbeiter und taucht ein in die Pariser Unterwelt. Hier findet er das wahre Leben, besteht viele Abenteuer, beschützt eine junge Prostituierte, die sich schließlich als seine Tochter entpuppt. Eine Rolle ganz nach meinem Geschmack. Nicht nur der nette, wohlerzogene junge Mann, der mir meistens angeboten wurde, sondern jemand, der auch im Dreck wühlt. Außerdem kamen mir meine französischen Sprachkenntnisse zugute, nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch in der Rolle, die ich komplett auf Französisch spielte. Eigentlich war alles perfekt. Oder doch nicht so ganz? Ich hatte ein winziges Zimmer unterm Dach am Montmartre, in das ich jeden Abend nach Drehschluss hinaufkletterte und mich ziemlich einsam fühlte. Auch das ist der Preis für das unstete Leben eines Schauspielers. Aber jetzt war es noch schlimmer. Ich hatte niemanden mehr, der sich vielleicht zu Hause nach mir sehnt, den ich anrufen konnte, um gemeinsam zu lachen oder zu weinen. Meine private Situation nagte schwer an mir. So sehr, dass ich eines Nachts aufwachte mit höllischen Schmerzen im Kreuz. Hatte ich mich verhoben? Tabletten brachten keine Linderung, im Gegenteil, die Schmerzen wurden unerträglich. Unter dem Telefon fand ich die Nummer vom Notdienst. Lange musste ich nicht warten, da hörte ich schon die schweren Stiefel der Sanitäter die Treppe hinauf poltern. Zu sechst kamen sie an, in voller Montur, und bevölkerten mein kleines Zimmer. Eine Spritze blieb ohne Wirkung, also packten sie mich, schleppten mich die 5 Stockwerke runter und verfrachteten mich in ihren Rettungswagen. Wären meine Schmerzen nicht so arg gewesen, hätte ich lachen müssen über das Gefährt. Ein Transporter aus Wellblech von Citroën, wie ich sie aus alten Filmen wie »Die Ferien des Monsieur Hulot« kannte. Das Lachen ist mir allerdings spätestens vergangen, als sie mit mir auf dem Boden liegend, rechts und links auf Bänken sitzend, mitleidsvoll auf mich herabblickend, über die kopfsteingepflasterten Straßen von Paris rumpelten. In der Klinik war die Ursache meiner Schmerzen schnell gefunden. Es war eine Kolik. Ich hatte einen massiven Nierenstein. Ich wurde mit Flüssigkeit vollgepumpt, in der Hoffnung, das würde den Stein ausschwemmen. Vergebens. Ich müsse in der Klinik bleiben, dann würden sie es weiter versuchen. Unmöglich, protestierte ich. Ein komplettes Fernsehteam wartet morgen früh auf mich. Die Frage, wollen Sie den Stein loswerden oder weiter die Schmerzen ertragen, war mir zu blöd, um sie zu beantworten. Am Morgen, ich wurde schon vermisst, wurde hektisch mit der Produktion telefoniert. Wenn ich nicht kommen könne, würde der ganze Drehplan zusammenbrechen. Ich wolle ja, aber die Klinik ließe mich nicht gehen, beteuerte ich und freute mich insgeheim über die Bedeutung, die ich offenbar hatte. Schließlich engagierte die Produktion eine Krankenschwester, die mich am Drehort betreuen sollte und versprach, mich abends wieder in der Klinik abzuliefern. Zwischen Klinik und Drehort. Beim Dreh wurde ich von allen wie ein rohes Ei behandelt. Sobald sich eine neue Kolik anbahnte, wurde ich bei der Krankenschwester auf die Pritsche gelegt und bekam von ihr eine Spritze verpasst. Gesund war das ganz bestimmt nicht, aber was tut man nicht alles für die Kunst? Oder tat ich das vielmehr für das Budget der Produktionsfirma? Aber ich befand mich in guter Gesellschaft. Denn wie man hört, werden ja auch Fußballer spielfit gespritzt, damit der Verein Punkte macht. Schön war das alles nicht. Und dass ich abends nach Drehschluss statt in meine gemütliche kleine Mansarde in ein Krankenhaus gebracht wurde, trug auch nicht gerade zu einer besseren Stimmung bei. Ein paar Tage ging das so. Der Stein rührte sich nicht vom Fleck. Ich bekam zwar einen Wasserbauch, aber wenigstens die Koliken wurden seltener und die Schmerzen erträglicher. Und als ich dann endlich wieder, mit einem Notfallset ausgerüstet, die vielen Treppen hinauf in meine Mansarde klettern durfte, war die Welt fast schon wieder in Ordnung. Aber eben nur fast. Ich kam mir vor wie der arme Poet in Spitzwegs Gemälde. Nein, reingeregnet hat es nicht, aber verlassen fühlte ich mich von Gott und der Welt. Vor allem aber von meiner Frau. So fragte ich sie eines Tages, ob sie nicht kommen könne, um mich ein wenig zu unterstützen, und vielleicht wäre ja auch ein Gespräch über einen möglichen Neuanfang möglich. So ganz hatte ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und tatsächlich, sie kam. Allerdings blieb sie nicht lange. Zu groß sei die Sehnsucht nach dem anderen Mann. Das also war er, der letzte Versuch in Frankreich. Das Projekt Ehe und Familie mit meinem unsteten Leben in Einklang zu bringen, war endgültig gescheitert. Nach den Gründen dafür zu fragen, ist müßig. Das meiste wäre ohnehin nur Spekulation. Ich bin aber bereit, einen Großteil der Schuld mir bzw. meiner Arbeit als freiberuflicher Schauspieler zuzuschreiben. Wäre es vielleicht anders gelaufen, wenn ich in Augsburg geblieben wäre? Wenn Fritz Umgelter mich nicht entdeckt hätte und ich und meine Familie nicht in den Fokus der Boulevardpresse geraten wären? Wie gesagt, nichts als Spekulation. Es war, wie es war, und ich akzeptierte es so, wie es war. Trotz all der Probleme, die sich für mich und die mir Nahestehenden daraus ergaben. Während eines Drehs fragt niemand nach deinen Befindlichkeiten. Du musst funktionieren, egal wie es in deinem Inneren aussieht. In mir sah es gar nicht gut aus. Zu dem Schmerz über den Verlust kamen immer wieder unangenehme Meldungen von dem Nierenstein, der einfach nicht weichen wollte. Plötzlich eine neue Aufregung. Am Drehort angekommen, sollten wir alle warten. Es würde eine wichtige Konferenz stattfinden. Worum ging es? Mir schwante nichts Gutes. Waren das mitleidsvolle Blicke oder bildete ich mir das nur wieder ein? Ging es überhaupt um mich? Ja, es ging um mich. War man nicht zufrieden mit meinem Spiel? Hatten die vielen Medikamente mich beeinträchtigt? Meine latent vorhandenen Ängste spielten wieder mal verrückt. Auf einmal hieß es, wir drehen weiter. Keine weiteren Erklärungen. Später erfuhr ich dann, es ging nicht um meine schauspielerischen Fähigkeiten, vielmehr hatte man plötzlich Zweifel, ob ich nicht zu jung aussehe, um als Vater der jungen Prostituierten Marie glaubhaft zu sein. Aber man fand mein Spiel sehr überzeugend und wollte wohl auch nicht riskieren, alles nochmal drehen zu müssen. Die Schauspielerei basiert zu einem großen Teil auf einem bestimmten Begriff. So tun als ob. Und an dieses als ob muss man als Schauspieler glauben. Man muss daran glauben, ein König zu sein oder eben ein Bettler, je nachdem. In Frankreich kamen die Geheimnisse von Paris sehr gut an. So gut, dass sich eine Agentur für mich interessierte und ich noch einige Filme mehr in Frankreich drehen konnte. In Deutschland dagegen war die Resonanz verhalten. Ich würde sagen, es war ein Achtungserfolg. Mein neues Leben als Junggeselle. Zurück in München habe ich mich sofort wieder in ein Krankenhaus begeben. Erstens war ich dort gut aufgehoben, zu Hause war es verständlicherweise alles andere als gemütlich, und zweitens wollte ich so schnell wie möglich befreit sein von diesem lästigen Stein. Die Methode damals war allerdings ziemlich brachial. Durch die Harnröhre wurde ein Draht bis zu dem Störenfried vorgeschoben und versucht, ihn mit einer Schlinge einzufangen. Außen kamen kleine Gewichte an den Draht und durch Hüpfen und stetiges Treppensteigen sollte der Stein sich bewegen und in Richtung Ausgang rutschen. Weiß Gott, keine angenehme Therapie, aber, oh Wunder, nach etwa 7 Tagen machte es plötzlich Flutsch Und ich war ihn los, den Stein, der mir solche Probleme bereitet hatte. Zum Glück fand ich eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und richtete mich auf mein Leben als quasi Junggeselle ein. Schon immer habe ich leidenschaftlich gern gelesen und konnte eine umfangreiche Bibliothek mein eigen nennen. Die musste natürlich in mein neues Heim mitkommen. Viele Bücher über das Theater, aber auch Fachbücher über Themen, die mich interessierten, Fragen nach dem Ursprung des Universums, nach der Entwicklung des Lebens und nach seinem Sinn. Bücher über Psychologie, Philosophie und über Spiritualität. Die katholische Kirche hatte ich längst verlassen, aber meinen Glauben an etwas Göttliches deshalb nicht verloren. Mit allen großen Weltreligionen habe ich mich intensiv beschäftigt, auf meiner Suche nach dem richtigen Weg. Vom Buddhismus fühlte ich mich am meisten angezogen, weil er ohne Dogmen und Alleinvertretungsansprüche ist. Vielmehr als eine Religion ist der Buddhismus eine Philosophie, und das kam meinem Selbstverständnis sehr entgegen. Bislang war es aber nur eine theoretische Beschäftigung mit dieser Lehre. Es sollte noch eine Weile dauern, bis sich mein Wissen mit Leben füllen würde. Die Arbeit im Dunkeln. Den Stein war ich los, aber mit den Geheimnissen von Paris kam noch eine Menge Arbeit auf mich zu. 4,5 Stunden Film mussten auf Deutsch synchronisiert werden. Ich hatte keinerlei Erfahrung damit und war sehr gespannt, was da auf mich zukam. Synchronisieren ist eine sehr besondere Tätigkeit und längst nicht jeder Schauspieler ist in der Lage dazu. Man muss schnell und flexibel sein. Eine Anzahl von Kollegen hat sich darauf spezialisiert und sie verdienen durchaus ihre Brötchen damit. Sich selbst zu synchronisieren ist noch eine Stufe komplizierter, wie mir zu meiner Beruhigung mitgeteilt wurde. Na toll, so macht man Leuten Mut. Aber die Vorstellung, dass ein anderer Kollege mich auf Deutsch synchronisieren würde, sollte ich versagen, war für mich so schlimm, dass ich alles mobilisierte, was an Schnelligkeit, Flexibilität und Konzentration in mir steckte. Der Kreis der Sprecher und Sprecherinnen erschien mir wie eine große Familie. Außerdem zeigte sich bald, dass ich für diese Arbeit tatsächlich eine besondere Spezialbegabung habe, und so dauerte es nicht lange, bis ich mich in ihrem Kreis ganz wohl und angenommen fühlte. Zu diesem Familiengefühl trug natürlich auch die Tatsache bei, dass das Ensemble immer zusammen im Studio war und man in den Wartepausen genügend Gelegenheit hatte, sich zu unterhalten und Späßchen zu machen. Auch vor dem Mikro ging es bei aller Ernsthaftigkeit und Professionalität manchmal durchaus lustig zu. Standen zum Beispiel 4 Sprecher da, um einen Take, das ist ein winziger Teil aus einem Film, zu bearbeiten, mussten natürlich alle fehlerfrei sein, bevor es zum nächsten Take ging. Und das war naturgemäß alles andere als einfach. Hatte einer mal besondere Schwierigkeiten, so dass die anderen schon anfingen zu murren, gab es den flotten Spruch: Ihr sprecht diesen Take, solange ich es will. Ja, ich war gerne im Synchronstudio, aber es waren auch total andere Zeiten. Heute nicht mehr vorstellbar, aber damals gab es sogar noch einen Vorführer wie im Kino, der an 2 Projektoren abwechselnd Filmstreifen von circa 30 Sekunden, sogenannte Schleifen, eingelegt hat. Als Sprecher hatte man ein richtiges analoges Textbuch vor sich auf dem Pult, in das man Änderungen oder auch eigene Markierungen eintragen konnte, hatte einen Knopf, mit dem man den Originalton hören konnte und stand gemeinsam mit allen Kollegen, die in dem Take gebraucht wurden, vor dem Mikro. Das alles brauchte natürlich viel Zeit. So waren 50 bis 60 Takes pro Tag die Regel. Heute ist das alles digitalisiert. Man steht allein da, hat einen Monitor mit Bild und einen zweiten mit dem Text vor sich, spricht ohne Partner einfach nur seine Rolle, fast schon wie am Fließband. So kommen locker 200 bis 250 Takes pro Tag zustande, aber der besondere Charme der früheren Zeit ist dahin. Einigen großen amerikanischen Kollegen habe ich meine Stimme leihen dürfen, zum Beispiel Michael York, Peter Strauss, Yul Brynner. Eine besondere Herausforderung war James Stewart. Mit seinem ausgefallenen Sprachduktus und mit seiner Art, Sätze immer wieder neu anzusetzen oder auch gar nicht zu Ende zu sprechen, sondern sie einfach hängen zu lassen. Das lippensynchron hinzukriegen war wirklich nicht einfach. Und so war ich mächtig stolz über das Ergebnis. Eines Tages traf ich den Kollegen, der vor mir auch schon einige Filme mit James Stewart synchronisiert hatte, Sigmar Schneider. Er war wohl nicht begeistert, dass er in mir einen Nachfolger gefunden hatte, aber er klopfte mir jovial auf die Schulter und meinte, »Na, mein Junge, das hast du ja ganz schön hingekriegt. Aber unter uns, du kopierst doch mich.« Schön war auch die Antwort, die Kollegen zu hören bekamen, die sich über die Arbeit im Synchronstudio lustig machten und meinten, das sei doch schrecklich, den ganzen Tag im Dunkeln zu arbeiten. »Ja, schon, aber bezahlt wird im Hellen.« So wurde ihnen schnell der Wind aus den Segeln genommen, denn bei den meisten war es nur Frust darüber, dass man sie nicht an diesen Futtertrog ließ.